Folge 172, liebe Advantage-Hörerinnen und vor allem liebe Patreon, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge unseres wunderbaren Tennis-Podcasts. Zwei Wochen Abstinenz und ich freue mich sehr, meinen Podcast-Partner virtuell mir gegenüber sitzen zu sehen. Hallo Wolli, grüß dich.
Hi Yannick, man merkt, dass du für öffentlich-rechtliche arbeitest, so fein wie du gekleidet bist. Für alle, die jetzt mal bei YouTube reinschauen, ungewohntes Bild hier mit leichtem Kragenansatz. Dann ja. Habe ich den ersten Fehler schon rausgehört. Du hast gesagt Tennis-Podcast, dabei ist es ja gerade heute, wo du bei den Olympischen Winterspielen bist, mal ganz klar der Sport-Podcast. Tennis soll natürlich nicht zu kurz kommen, keine Sorge. Aber heute soll es auch mal um andere Sportarten und andere Sportereignisse gehen. Ich bin erstmal froh, dass du noch lebst bei deinem Workload, den ich mitbekommen habe. Das ist ja als Tennisspieler dagegen sehr entspannt. Aber ja, ich weiß ja, wie sehr du diesem Auftrag auch entgegengefiebert hast. Und ja, ohne jetzt schon alles vorwegzunehmen, ich bin auch sehr happy, hier mit einem Schauspieler jetzt zu sitzen. Ich habe den Beitrag vom ZDF gesehen. Sensationelle Rolle, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf.
Ey Leute, wenn ihr wüsstet, wie streng der Junge immer off the record mit mir ist und so weiter, und jetzt hat er mich direkt am Anfang mal eine Minute Honig ums Maul geschmiert. Willkommen beim Podcast. Ja, ist so, also ich bin ehrlich, ich habe mich vor den Spielen auch nochmal ein bisschen ausgestattet, mal ein bisschen Geld in die Hand genommen, weil ich tatsächlich auch nicht so wusste. Ich habe ein paar Stichpunkte gesagt bekommen, es kann sein, dass ich mal vor die Kamera muss, es kann sein, dass ich auch mal einspringen muss bei normalen Sportarten, wenn da Not am Mann ist und so weiter. Und es gibt auch keinen Dresscode oder so und ich bin ja auch nicht fest beim ZDF, aber hier beauftragt fürs ZDF und ja, dann so wie ich es irgendwie beruflich gelernt habe, für mich selbst, jetzt in 7 Jahren Selbstständigkeit, aber auch davor, wenn es um Job geht, bin ich lieber mal so eine halbe Klasse besser angezogen oder so, als unter zu performen. Weißt du, was ich meine? Also man kann immer noch sich schlechter anziehen, als wenn man erstmal schlecht angezogen ist.
Im Vergleich zu den anderen. Platz ähnlich zu halten, ja.
Ja, da bist du, also was deine Kleidung angeht, bist du bestimmt top. Ja, lass das die Hörerinnen entscheiden. Aber höher auf jeden Fall. Heute ist Wolli für die Struktur zuständig, auch wenn ich sie so gerade noch in der U-Bahn sogar gemacht habe. Aber ich habe sehr, sehr viele Gedanken im Kopf und bin aber super happy, dass wir es geschafft haben. Ihr erinnert euch, die letzte Folge war am Tag meiner Anreise zu den Olympischen Spielen. Wir nehmen auf heute am Mittwoch, den 18.02., bedeutet, dass wir am 2.02. montags aufgenommen haben, genau. Und es ist sehr, sehr viel passiert. Wir wollen, du hast recht, über die Olympischen Spiele sprechen, beziehungsweise auch über meine sportpolitischen und dopingtechnischen Schwerpunkte. Ihr wisst das, ich bin hier ausschließlich für diese beiden Themen fürs ZDF beauftragt und mache zusammen mit Markus Harm für jeden zweiten Tag. ARD und ZDF wechseln sich ab. Einen bis zwei TV-Beiträge über diese intensiven Thematiken. Das kostet sehr, sehr viel Kraft. Es macht sehr, sehr viel Spaß. Es kostet sehr, sehr viel Kraft. Aber es macht auch wirklich sehr, sehr viel Spaß. Darüber wollen wir reden, über Wollis Turniersituation. Du bist mittlerweile in Italien bei einem ITF 25 Turnier, 2 Stunden von mir entfernt, hast gestern erste Runde Doppel gewonnen und heute erste Runde Einzel. Darüber werden wir ein bisschen reden, allgemein, wie es dir so geht. Und dann haben wir 2, 3 Tennisthemen rausgesucht, weil am Ende des Tages, so lass mich nochmal checken, aber nach meinen Informationen sind wir ein Tennis-Podcast mit einem hohen Anspruch. Und wir haben ein paar Themen rausgesucht. Unter anderem geht es um den Streit im niederländischen Davis Cup Team. Bei den Damen geht es um den Turnierkalender. Der Turnierdirektor von Dubai hat Sabalenka und Swiatek kritisiert für kurzfristige Absagen und hat Wolli Punktabzüge bei so fragwürdigen Absagen gefordert. Ist natürlich sehr populistisch und wahrscheinlich nicht umsetzbar, aber ein schönes Podcast-Thema. Und wir haben den ersten offenen homosexuellen männlichen Profispieler im Hauptfeld eines ATP-Turniers. Das sind so 3 Themen, die wir uns ein bisschen rausgesucht haben, ob wir auch tatsächlich alle 3 schaffen. Lassen wir mal offen und lassen uns etwas ein bisschen treiben. Und wir machen mal was anderes. Ich gebe jetzt mal komplett die Verantwortung ab für das erste Thema, für die Olympischen Spiele und lass mich mal ein bisschen interviewen.
Ja, wenn wir die Themen nicht schaffen sollten, dann kann man ja auch noch die Geschwindigkeit, ne, als Hörer einfach mal 1,5 stellen, dann kommen wir ja vielleicht in derselben Zeit durch. Also klar, wäre ein bisschen länger für uns, aber dann wäre die Folge immer noch in der normalen Zeit. Wenn wir es denn.
Eine Sache muss ich noch sagen. Weißt du, was mein eigentlicher neuer Nebenjob ist? Also jetzt nicht hier.
Techniker. Filmtechniker?
Nein. Ich bin.
Hier Testkäufer. Testkäufer.
Nee, auch nicht. Ich bin Top-Kommentar unter Reels bei Wally Masur. Das ist meine eigentliche Aufgabe jetzt.
Einmal hast du es geschafft,
oder? Nee, ich habe schon mehrmals geschafft, aber es sind sonst immer nur so 7, 8 Likes. Aber letztes Mal habe ich mich richtig profiliert mit dem, als du gepostet hast mit deinen 3 Glaskugeln.
Ja.
Und ich geschrieben habe darunter, du siehst aus, als hättest du zum dritten Mal in Folge den Gesamtweltcup im Riesenslalom gewonnen. Der hat mittlerweile, ich kriege jeden Tag noch Notifications, der hat mittlerweile über 30 Likes. Ja.
Geil.
Und ich muss daran denken, einer meiner besten Freunde aus meiner Zeit in Fulda, als ich die Ausbildung gemacht habe, dort bei der Zeitung vor mittlerweile 12 Jahren, Thorsten, ein super Tischtennisspieler auch, hat einen Champions-League-Einsatz in seiner Vita stehen. Der hat früher, als wir uns kennengelernt haben, zu der Zeit, da war er so, keine Ahnung, 22, ich 25, und das war noch zu Facebook-Zeiten. Und da hatte er aber so einen Drang, bei so Medienseiten Top-Kommentar zu werden. Also wenn HR3, so ein Radiosender, irgendein Thema aufgemacht hat, dann hat er immer einen lustigen oder einen konstruktiven Kommentar abgegeben und wurde dann Top-Kommentar und hat mir das immer geschickt. So fühle ich mich.
Ja.
Okay.
Ich finde ja, diese Pokale haben eher so ein bisschen Ähnlichkeit mit so übergroßen Bowlingkegeln. Daran erinnern die mich irgendwie.
Mhm. Aber
sind ganz schön was wert, wurde mir gesagt, weil die halt irgendwie handgemacht sind und so.
Krass.
Ja, und für ein Future natürlich auch schon groß und schön, die Dinger. Ja, wie halt beim Gesamtweltcup.
Ja, wenn es irgendwann nicht mehr läuft finanziell, kannst du sie verkaufen wie so manch großer
Star. Ja, haben andere deutsche Spieler auch schon gemacht.
Seine Slam-Titel. Meine Eltern haben früher Bowling als Hobby gemacht und haben sich gegenseitig, als ich klein war, eigene Kugeln geschenkt, so Profikugeln. Und dann durfte ich immer mitgehen. Ich war als Kind, ich schwöre, ich war als 12-Jähriger ein besserer Bowling-Spieler als heute. Also als 12-Jähriger habe ich...
Wo kauft man Bowlingkugeln?
Im Bowling-Center. Da gab es so ein... Da gibt es so einen
Shop oder was?
Also in Wiesbaden, das nennt sich Cosmos Bowling, das sieht seit 1970 gleich aus, so 20 Bahnen und hinten gibt es so Computerspiele und Airhockey und Eishockey, weißt du, so wie so ein Spielecenter halt. Und da gab es so einen kleinen Store, ja. So wie man beim Tennis Tennisseiten kaufen geht in der Tennishalle, so war da so ein kleiner Laden praktisch. Ja, krass. Aber da habe ich, ich habe als 12-Jähriger im Schnitt, glaube ich, 130, 140 Punkte gemacht und dann irgendwann haben meine Eltern das Hobby gewechselt und wenn ich heute mit Freunden gehe, bin ich froh, wenn ich dreistellig schaffe. Egal, warum reden wir über Bowling?
Ich glaube, damals waren bei dir die Banden hochgezogen.
Nein!
Und dann haben die irgendwann runtergemacht und dir das nicht erzählt, deswegen hattest du so viele Punkte als 12-Jähriger.
Ich war so ein Scheißkind. Du weißt doch, früher hat doch jedes zweite Kind Geburtstag auf der Bowlingbahn gefeiert, ja?
Du bist 2 Wochen ins Trainingslager vorher.
Nein, ich war so dieses Scheißkind, das alle abgefuckt hat, dass wir ohne Banden spielen sollen und richtig beleidigt war, wenn wir mit Banden gespielt haben und gesagt hat, das ist kein richtiges Bowling und so weiter. Also ich war richtig Hasskind. Also ich richtig, richtiges Scheißkind. Und heute bin ich richtig eifersüchtig, weil heute, jetzt mache ich schon wieder Werbung für Cosmos Bowling, die sollen mal als Sponsor hier reinkommen. Also wer im Rhein-Main-Gebiet wohnt, geht zu Cosmos Bowling nach Wiesbaden, weil die haben, vielleicht ist das, ihr müsst uns mal schreiben, vielleicht ist das auch schon gang und gäbe überall, die können die Banden, das sind jetzt nicht mehr so, früher war das auch so Schaumstoff, weißt du, die du so in die Rinden da reingerollt hast. Und mittlerweile sind das so automatische Hoch- und Runter-Dinger.
Schaumstoff und, noch nie gesehen.
Egal, jedenfalls, wenn du bist ja auch jünger als ich.
Du musstest die so hoch angeln mit so einem Stab. Da gab es so einen Haken. Und dann hast du einfach so eine Schiene hochgezogen.
Nee, bei uns war das so, also ich rede jetzt von Ende der 90er, so Schaumstoffdinger, die du so nach hinten, nach vorne gezogen hast. Aber jetzt ist so, dass du einfach, wenn du Spieler 4 bist, geht die Bande hoch und bei Spieler 5 geht sie wieder runter. Das heißt, wenn du zu 6 spielst und du hast 2 kleine Kinder dabei, können alle ohne Bande spielen und die mit Bande. Voll gut. Ich wäre viel beliebter gewesen als 9-Jähriger.
Wie ja. Früher war doch nicht alles besser, ne?
Nee, nicht, definitiv nicht. Definitiv nicht. Okay.
Ja, steigen wir rein, ne? Olympia, viele Dopingfälle. Nein.
Einen nur.
Ja. Kommst du eigentlich vor Ort noch hinterher, was die Ergebnisse angeht? Oder bist du so in deinen Berichten gefangen und in deiner Recherche, dass du selber irgendwie immer noch den Medaillenspiegel dann mal googeln musst? Bekommt man vor Ort mehr Ergebnisse mit, als wenn man nebenbei tagsüber Fernseh schaut? Willst du sagen?
Ich glaub, dass das in der Regel generell so wäre, aber hier ist ja alles ein bisschen anders. Ich bin ja in Mailand stationiert beim IOC im International Broadcast Center, wo sowohl die schreibenden Journalisten eine riesen Räumlichkeiten haben, als auch alle Fernsehsender der Welt ihre Büros haben und die täglichen Pressekonferenzen, die IOC-Briefings des Internationalen Olympischen Komitees stattfinden und ja für Sportpolitik und Doping zuständig. Und da ist mein Arbeitsplatz. Und in Mailand selbst findet nur in Anführungszeichen die Eishockey-Turniere, Eiskunstlauf, Eisschnelllauf und Shorttrack statt. Das heißt, es ist schon mal grundlegend anders, als wenn es zum Beispiel wie in Paris alles in einer Stadt wäre und so weiter. Hier ist auch nicht so wahnsinniger olympischer Flair. Also wenn du durch Mailand läufst in der Stadt, wenn du nicht in unmittelbarer Nähe von einem der Venues bist, die ich gerade aufgezählt habe, dann sind da auch keine Schilder, keine Werbeschilder, keine olympischen Ringe und so weiter. Also es fühlt sich so ein bisschen an, als wäre ich auf so einem politischen Kongress irgendwie. Aber natürlich bin ich so ein bisschen gefangen. Weil ich meine, am Ende des Tages bin ich immer noch Sportjournalist und du weißt das besser als die meisten, weil du so oft mit mir drüber redest. Ich bin ein sportbegeisterter Mensch und ich glaube auch, dass ich mich auf einem sehr hohen Level auch in Spitzensport reindenken kann und Verständnis habe für viele Elemente, die Spitzensportler und Profisportler erleben müssen. Und das multipliziert sich ja in die Spitze hier bei Olympischen Spielen, was den Druck, was die Aufmerksamkeit angeht, gerade für die Sportler aus kleineren Sportarten, für die das wirklich einmal in 4 Jahren wirklich der Höhepunkt ist. Und da bin ich wirklich so ein bisschen gefangen zwischen den zwei Welten. Also ich verfolge sehr viel. Ich habe hier auch ein VPN, dass ich die öffentlichen Rechtlichen aus Italien verfolgen kann, weil es auch ein bisschen meine Aufgabe, wenn ARD dran ist, natürlich die ARD zu verfolgen, was machen die auch bei meinen Themen, aber guck dann natürlich auch den Livestream, was übrigens super ist, weil man da so hin und her springen kann, das kennst du bestimmt auch, das kennt ihr auch, da sind ja diese Sternezeichen und du kannst Real Life gucken, das ist super. Und die Emotionen fühle ich auch komplett und ich war auch beim Eiskunstlauf und ich war auch beim Eishockey und gerade beim Eiskunstlauf, warst du schon mal beim Eiskunstlauf, Wolli?
Nee, tatsächlich nicht.
Also, ich glaube jetzt, rede ich mal für uns beide, wäre jetzt wahrscheinlich nicht die erste Sportart, für die wir Tickets kaufen würden, wenn sie bei uns in der Nähe wäre, so eine Europameisterschaft oder so, weißt du, so, ja klar, da gehe ich mal hin zum, so.
Ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Es ist, glaube ich, so eine Sportart, wenn du drin bist und dich damit ein bisschen beschäftigst, glaube ich, dass die komplett krass ist. Die wird halt vielleicht im ersten Moment so ein bisschen weggelächelt, weil ich saß mit 7 Jungs vorm Super Bowl am Sonntag und die Übertragung hat noch nicht angefangen und es kam dann Eiskunstlauf, weil wir wollten halt Olympia gucken und da hatten wir halt die Situation, wir halt 7 Jungs da saßen, 6 davon mich ausgeklammert in freudiger Erregung, bald Super Bowl zu schauen und wir haben uns Eiskunstlauf reingezogen, was natürlich ein sensationell gutes Bild war. Aber es gibt zum Beispiel, ich glaube, bei Netflix jetzt auch eine Doku oder eine Serie über die besten Eiskunstlaufpaare und ich glaube, wenn du richtig da reingehst und dich damit befasst, weil was die leisten und was die machen, ist absoluter Wahnsinn. Aber du warst ja vor Ort. Nicht die besten Plätze, nicht VIP, aber du warst in der Arena.
Unser Werbepartner in der heutigen Folge ist HiCoach, die ganz neue digitale Komplettlösung für Tennisschulen und Trainer und deren Bürokratie. Denn auch im Tennissport gibt's mitunter ganz schön viel Zettelwirtschaften. Wally, erinnerst du dich noch früher in den Sommercamps, wie du dich da angemeldet hast?
Ja, natürlich. Wer kennt diese Zettel nicht? Die solltest du eigentlich zu Hause nur kurz ausfüllen und wieder mitbringen. Hast sie dann noch viermal vergessen und dann irgendwie viel zu spät wieder abgegeben.
Richtig umständlich. Ich kenne das auch noch vom Tischtennis. Sowohl für die Trainer als auch für die Eltern ist das mega viel Arbeit.
Ja, total. Also die ganzen Prozesse sind ja heutzutage noch komplett analog. Zum Glück gibt es jetzt eine neue innovative Lösung für Tennisschulen, um Trainings zu organisieren.
Genau, HiCoach. HiCoach ist die digitale Komplettlösung für Tennisschulen und Trainer und unterstützt bei allen administrativen Aufgaben neben dem Platz, ganz ohne Excel-Chaos.
Ja, im Gründungsteam ist auch Sammy Rheinwein, ehemaliger Profispieler, gegen den ich selbst noch gespielt habe und der jetzt auch Leiter einer Tennisschule in Düsseldorf ist.
Ja, echt ein cooler Typ. Überhaupt sein ganzes Team, das wir kennengelernt haben, hängt sich da richtig rein. Die kommen ja auch alle aus der Praxis und wissen genau, was Trainer täglich machen müssen. Ob Angebots- oder Trainingsplanerstellung, Rechnungserstellung oder Versand, bei allem unterstützt euch die App und hilft, viele manuelle und wiederkehrende Prozesse zu automatisieren.
Also, wenn ihr Tennisschule oder Trainer seid und eure Organisation endlich einfacher machen wollt, geht auf die HiCoach-Website unter www.hicoach.net und meldet euch an.
Ich finde das richtig nice von den Gründern, dass sie sich dafür Zeit nehmen. Ihr könnt einen kostenlosen Erstregistrierungstermin vereinbaren. Dort wird euch die Software vorgestellt und ihr geht gemeinsam die ersten Schritte durch.
Ja, absolut. Alles andere als selbstverständlich. Also macht einfach per Mail einen Termin aus, lasst euch die Lösung zeigen und vor allem überzeugt euch selbst. Die Mailadresse lautet support@hicoach.net. Alle Infos haben wir euch wie immer hier unter die Folge in die Shownotes gepackt.
Ich habe natürlich gar keine Ahnung von Eiskunstlauf und ich maße mir auch nicht an, nach zweimal dort sein, plötzlich hier ein Kampfrichter zu sein. Aber was ich sagen möchte ist, gerade ich in meiner Situation, der täglich über negative Sportpolitik Eindrücke berichtet und auch Doping, was ja immer negativ verhaftet ist, dort in der Halle zu sein. Und ich war ja dort am Anfang der Spiele, ihr erinnert euch, ich habe es angedeutet in der letzten Folge, wegen der georgischen Nationaltrainerin, die mit der minderjährigen Russin Valieva vor 4 Jahren zusammengearbeitet hat, über den Dopingfall. Wir haben einen TV-Bericht gemacht und so weiter. Die ist jetzt hier für Georgien und ist nicht gesperrt worden, weil die unabhängige Kommission nicht nach Russland einreisen durfte wegen dem Krieg, wegen der geopolitischen Situation. Das heißt, ich war eigentlich aus negativen Emotionen dort. Aber es ist so ein Event, also Eiskunstlauf ist, wie wenn du in ein Musical gehst oder in eine Oper oder je nachdem, für was du dich interessierst oder so. Es ist einfach eine Show auch. Ich war auch beim Eistanz. Die Musikauswahl, die Emotionen von den Sportlern. Man kann, auch wenn man gar keine Ahnung hat davon, super nachvollziehen, wie schwierig das ist, weil jeder stand schon mal auf dem Eis und weiß, mit so einem Hilfspinguin erstmal anfangen,
ja,
wie schwer
das ist überhaupt. So? Pinguin Club, ja.
Deswegen, das ist so anders zum Beispiel als Tischtennis, da kann niemand nachvollziehen, ist das jetzt ein einfacher Fehler oder ein schwerer Fehler ins Netz, man sieht den Schnitt nicht. Wenn da jemand so einen vierfachen Rittberger, das heißt nicht mal Rittberger, seht ihr, dass ich keine Ahnung habe,
Fallrückzieher
macht und den steht, dann weiß jeder, wie schwierig das ist. Also man kann es super gut nachvollziehen, aber mir ist es eiskalt den Rücken runtergelaufen beim ersten Paar, das ich gesehen habe, weil die Musikauswahl war toll, die Fans sind abgegangen, die Fans haben das super gewertschätzt, die Stimmung unter den Sportlern war total wertschätzend, die haben sich füreinander gefreut, auch wenn die überholt worden sind. Und das hat mir am ich war das erste Mal vor der Öffnungsfeier schon dort, weil da schon Wettkämpfe waren. Und dann nochmal später. Ich war auch da, als der Top-Favorit aus den USA so gepatzt hat, wo alle gepatzt haben und dann der 5. platzierte Kasache Gold gewonnen hat. Also das war im Gesamtkonstrukt einfach sehr, sehr emotional. Und das hat mir nochmal gezeigt, dass ich hier so zwischen zwei Welten hin und her switche. Dieser olympische Geist und die Olympischen Spiele sind wirklich das Größte, was Sportler erleben dürfen und in der Wertigkeit natürlich auch das Größte, hier um Medaillen zu kämpfen auf der einen Seite. Und wenn man in der Nähe von Wettkämpfen ist, dann spürt man das sofort. Auf der anderen Seite ist das hier auch eine ganz düstere Geldmaschine, die vom IOC geleitet wird und gelenkt wird. Es ist alles sehr steril. Ein deutscher Skifahrer hat sich auch dazu geäußert, die Tribünen sind 5 Meter hoch, man kann nicht zu seinen Liebsten. Es ist alles sehr restriktiv vom IOC, sehr geregelt. Dann gibt es ja diese Regel 50 aus der IOC-Charta, wann man sich als Sportler äußern darf, politisch und wann nicht. Es wird sehr darauf geachtet. Gleichzeitig finden hier mehrere sportpolitische Sachen statt. Und es ist ja mein erster Eindruck mit dem Olympischen Komitee und mit den Mitgliedern. Und das ist schon eine ganz andere Welt. Also vor den Spielen war ja dieser Kongress. Und auch die Medienmitglieder vom IOC, mit denen ich täglich zu tun habe, ne, das sind, also die IOC-Member, das sind ja wirklich, da gibt es ja wirklich verurteilte Straftäter. Also das ist so. Und der durchschnittliche IOC, das durchschnittliche IOC-Mitglied, das hat schon, das stolziert schon. Ja, das ist schon High Society. Es ist viel krasser nochmal als im Tennis. Und hier geht es auch immer nur um Deutungshoheit. Hier geht es um sportpolitische Deutungshoheit und wie kriegt man seine Macht durch. Und da immer auch den Durchblick als Journalist zu halten für seine Beiträge, was wird hier eigentlich gespielt und was ist echt und was will derjenige jetzt gerade erreichen, das ist schon sehr spannend, aber auch sehr negativ behaftet. Und zwischen diesen beiden Welten bewege ich mich so ein bisschen.
Ja, verstehe ich. Also ich meine, mit dem weltgrößten oder mit dem Fußballverband, mit der FIFA, gibt es ja auch ein großes sportpolitisches Organ, was jetzt sich in den letzten Jahren auch nicht gerade den besten Ruf aufgebaut hat. Vor allen Dingen auch mit den WM-Vergaben. Und da geht es ja auch sehr, sehr viel um Korruption. Deswegen wundert mich das halt, klar, in der Deutlichkeit dann vielleicht schon, aber im Prinzipiellen eigentlich nicht, dass da in diesem ganz, ganz hochrangigen Verbandswesen, ja, da jetzt irgendwie nicht die allercoolsten Typen rumlaufen. So. Und das sind ja fast nur Typen, wobei es gibt ja eine Präsidentin, was mich auch eher wundert, ja.
Das ist auch das erste Mal.
Genau, aber sonst ist das ja schon alles sehr, sehr altmännlich besetzt dort.
Ja, Kirsty Coventry ist IOC-Präsidentin seit letztem Jahr, hat sich gegen männliche, höher gehandelte Kandidaten durchgesetzt, galt aber auch als Prodigy von Thomas Bach, war auch in der Athletenkommission vorher, ist eine ehemalige Weltklasse-Schwimmerin, mehrmalige Olympiasiegerin aus Afrika. Wenn wir mal das ein bisschen kombinieren, ne, und auch versuchen, mit Tennis zu verknüpfen, ich habe ja eben gesagt, es gibt verurteilte Straftäter und so weiter, ne? Also es läuft ja so im IOC, dass die meisten Präsidenten von internationalen Sportverbänden auch IOC-Mitglieder sind. Also wenn wir mal schauen auf den Präsidenten des russischen Tennisverbandes, den kennst du auch bestimmt von Namen, Shamil Tapichev, der ist schon seit 30 Jahren, der war früher auch Davis Cup Kapitän der Russen. Die Russen sind ja auch im Tennis offiziell gesperrt, also treten ohne Flaggen an und so weiter. Auch wenn das im Tennis ja nicht so deutlich wird, weil die Topstars der Szene ja eher westlich orientierte Sportler sind, die auch in Westeuropa leben. Aber der ist auch ein ganz düsterer Charakter, ja. Also der hat einen Orden von Putin bekommen während dem Krieg. Der hat Kontakte zur russischen Mafia. Da gibt's wirklich grausame Geschichten aus den letzten 20, 30 Jahren. Der ist seit Ewigkeiten Präsident des russischen Tennisverbandes. Und der kam auf uns zu während des IOC-Kongresses. Und ich habe den ja, weißt du, ich habe den noch nie persönlich getroffen. Und wenn man so weiß, wenn man die ganzen Geschichten kennt, so die um ihn herum wehen, dann denkt man, da kommt jetzt so eine düstere Gestalt, die einen versucht, Angst einzujagen und die Meinung aufzudrücken und so weiter. Wolli, das war das komplette Gegenteil. Ja, der kam angeschlürft, ganz lässig, eine Hand in der Anzughose, kam zu uns deutschen Journalisten, wissend, dass er jetzt gerade mit deutschen Journalisten spricht, in so einer Mixzone, etwas eleganter gehalten, weil IOC-Kongress, aber stell dir so ein bisschen so Mixzone-Dings vor. ARD, ZDF, schreibende Dings und er mit einem Lächeln gekommen, super gut gelaunt und hat sozusagen den Eindruck gemacht, dass alles im Griff ist. Und da ging es nämlich darum, dass Gianni Infantino, also der FIFA-Präsident, ebenfalls IOC-Mitglied, der seine WM dieses Jahr hat in den USA und Nordamerika, Mexiko und Kanada, der hatte in einem Interview ein paar Tage vorher gefordert, dass die Russen wieder eingegliedert werden, zumindest im Jugendbereich. Und dann hat er gesagt, super Worte vom Präsidenten und das ist natürlich sehr positiv für uns und das wird alles schon so wieder werden und wir haben alles im Griff. Weißt du, so dieses ganz Charmante und so weiter. Und das war mein erster Vorgeschmack, so wie das hier so läuft. Also das ist nicht düster, das wird auch nicht geheim gemacht, das wird offen gemacht, das wird offen kommuniziert. Also hier findet von Anfang an eine stille Wiedereingliederung der russischen und belarussischen Sportler statt. Coventry hat mehrmals in ihren Reden gesagt, dass Sport neutral sein sollte und dass wir da in Zukunft auch wieder hingehen können. Das, weißt du, das bedeutet jetzt nicht, dass sie sagt, die Russen sollen wieder eingegliedert werden, aber das bedeutet exakt das. Man muss genau hinhören, was sie sagen, weil wenn jetzt sagen wahrscheinlich einige, ja, sie hat ja auch recht, Sport sollte ja auch neutral sein. So Sportler sollten von überall her die Chancen haben, an Olympia teilzunehmen. Wenn man nur diesen Satz losgelöst von der weltpolitischen Lage sieht, stimme ich natürlich auch zu. Ja, jeder Mensch auf der Welt, der gut genug ist, sollte die Chance haben, bei Olympia teilzunehmen, ist mir schon klar. Nur man muss natürlich die weltpolitische Situation beachten und wir haben trotzdem noch einen Angriffskrieg auf die Ukraine. Wir haben, muss ich euch alles nicht erklären, wer die Weltpolitik verfolgt, wisst ihr, was Sache ist. Aber das wird offen vorangetrieben, ja, und da werden Allianzen geschmiedet von solchen Typen. Und das war so mein erster Vorgeschmack am dritten oder vierten Tag. Ja, und damit musst du dann auch erstmal so, dann hat Markus eine Live-Schalte, dann musst du das innerhalb von 2,5 Minuten auch gut rüberbringen, dann machst du einen Beitrag darüber. So, und keiner dort hinterfragt das, ob das jetzt das Richtige ist oder nicht. Es wird einfach jetzt so, das ist für alle klar. Also bei den nächsten Olympischen Spielen sind die Russen wieder mit Flagge da.
Ja, mit solchen Aussagen wird halt einfach die Tür geöffnet, ohne dass man es hört, ne? Also, und auch zu dem Auftreten von dem Russen. Also in solchen Ländern läuft der Ball ja ein bisschen anders als bei uns und du kommst ja auch nicht in eine Führungsposition, wenn du nicht gewisse Sachen machst, tolerierst, weißt. Und auf der anderen Seite stellen die ja jetzt nicht irgendeinen dummen Türsteher dahin, der sich international nicht verkaufen und nicht auftreten kann. Also, ja, stupide sind die auch nicht, sondern in den Führungspositionen dann natürlich nach außen hin auch sehr, sehr smart im Auftreten. Deswegen wundert es mich eigentlich nicht, dass es so ist, wie du beschrieben hast. Das passt besser ins Bild, als wenn da jetzt irgendwie, ja, eine Person hinkommen würde, wie du sie dir vorgestellt hast. So düster und ja, genau.
Ja, weißt du, es liegt auch immer ein bisschen dran, hat man die Distanz oder hat man die Distanz nicht? Oder ist man vor Ort oder ist man nicht vor Ort? Und wenn man plötzlich vor Ort ist, kennst du das Gefühl, kennt ihr da draußen das Gefühl, wenn ihr beruflich eine Situation erreicht, die ihr mal erreichen wolltet oder denkt, die Aufgabe, die ihr jetzt machen sollt, für die seid ihr noch nicht gewachsen? Oder plötzlich seid ihr auf einer Ebene, wo ihr jetzt was machen müsst und das wolltet ihr früher mal machen, aber jetzt ist man plötzlich da ganz oben und dann ist man überrascht, wie die Dinge laufen, wie einfach das manchmal läuft, dass das kein komplizierter Prozess ist, wie man dachte, dass das abläuft, dass das transparent abläuft, dass das fair abläuft, dass das mit nach Regeln abläuft. Das ist die IOC-Welt. Das wird nach außen, die feiern ihre IOC-Charter, da kommen wir gleich auch nochmal drauf. Aber, also, und wenn ich jetzt, weißt du, wenn ich mir jetzt selbst zuhören würde als Hörer, würde ich sagen, ja komm, also der Yannick macht immer einen so auf scharf und investigativ und jetzt tut er so überrascht. Aber wenn man in der Situation selbst ist, muss man das auch erstmal so für sich selbst als Mensch verstehen, bevor man es als Journalist versteht. Weißt du, was ich meine?
Mhm. Ja, ich kann es mir vorstellen.
Naja, auf der anderen Seite haben wir diesen, das war ja, glaube ich, das Thema der ersten Woche, des ukrainischen Skeleton-Fahrer Wladislav Heraskevich, das hast du bestimmt auch mitbekommen. Und bevor ich das erzähle, möchte ich nochmal, dass du sagst, was hast du eigentlich noch für einen Bezug zum Land Ukraine, für dich selbst? So genau haben wir da, glaube ich, nie drüber geredet.
Ja, tatsächlich keinen so eng. Meine Mutter kommt aus der Ukraine. Ich habe auch noch ihre Mutter, meine Oma und Verwandte dort in Kiew. Ich war selbst einmal da, als ich 10 war, und ansonsten haben die uns immer besucht. Und ich weiß halt, dass ich ukrainischer Abstammung bin und ich zweisprachig aufgewachsen bin, allerdings Russisch als Zweitsprache, weil es ja auch sehr weit verbreitet ist in der Ukraine, das zu sprechen. Und ja, mehr auch nicht. Also ich bin mir meiner Herkunft bewusst, aber habe jetzt keinen engen Draht zu dem Land an sich. Ich habe mich auch mit 17, 18 dann, als die Entscheidung dahin ging, ob ich einen zweiten Pass behalten möchte oder beantragen möchte. Ich glaube, ich hatte nie einen ukrainischen Pass. War für mich immer klar, ich bin in Deutschland geboren, aufgewachsen, ich fühle mich als Deutscher, deswegen brauche ich, blöd gesagt, keine zweite Staatsbürgerschaft. Das habe ich damals halt einfach so gesagt, war auch keine Diskussion, aber deswegen würde ich das meine Beziehung zu dem Land auch als eher, also als bewusst, aber nicht ganz eng natürlich beschreiben.
Also du fühlst dich jetzt nicht mehr mit ukrainischen Sportlern oder ukrainischen Staatsbürgern verbunden, ob der Situation wie jetzt zum Beispiel ich?
Vielleicht 10%. So, der ehemalige Tennisprofi Sergei Stakowski, gegen den ich selber noch gespielt habe, mit dem ich mich ganz gut verstanden habe, der ja in der Pandemie rum eigenes Weingut betrieben hat und mir dann auch mal ein paar Flaschen zugeschickt hat und so. Als ich dann gehört habe, dass der an die Front geht, in den Krieg geht und für sein Land einsteht, da ist mir das, glaube ich, schon näher gegangen, als wenn das jetzt irgendwer gemacht hätte. Aber das ist natürlich auch ein Tenniskollege, den ich wirklich gut kenne. Das ist eine besondere Situation, aber ich
weiß
glaube...
Weißt du eigentlich, wie es dem geht? Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber...
Gut, ja.
Ja, ist er noch am, also ist er noch im Militär?
Ja, der ist teilweise dann auch so ein bisschen, ich will nicht sagen Richtung Politik, aber der hat dann halt auch immer wieder mit Politikern, war der im Austausch, hat auch medienwirksam gearbeitet, aber dann auch immer wieder zurück an die Front, so, ja. Das kann man schon sagen, aber er ist noch am Leben und das ist erstmal das Allerwichtigste und in der Situation ja keine Selbstverständlichkeit. Genau, aber da habe ich mich halt vielleicht einen Tick mehr verbunden gefühlt als andere Tennisspieler, aber sonst bin ich da einfach zu weit weg und zu anders aufgewachsen.
Hat mich aber auf jeden Fall sehr interessiert, wie du das fühlst, und ihr merkt jetzt auch, wir gehen komplett da rein in diese Themen, das ist aber auch für die heutige Folge komplett in Ordnung, weil es war natürlich das große Thema der ersten Woche und für mich auch bis jetzt noch das größte Thema, Aufregerthema der Olympischen Spiele. Dieser Heraskevich ist einer der besten Skeleton-Fahrer auf der Welt, war jetzt kein Top-Favorit auf die Medaillen, aber hat zum Beispiel auch in einem Trainingslauf die Bestzeit erreicht und war im erweiterten Favoritenfeld, also hätte schon so um Bronze so mitkämpfen können. Und der ist vor 4 Jahren schon einmal auffällig geworden, die intensiv Olympia verfolgt haben, damals werden sich vielleicht erinnern, der hat in die Kamera einen Zettel gehalten, "Please no war in the Ukraine", bei den letzten Spielen, und ihr wisst das, Putin hat wenige Tage nach Ende der Spiele die Ukraine angefangen zu überfallen. Also hatte da die richtige Vorahnung leider, aus geopolitischer Sicht. Und dieser selbe Athlet hat von Anfang an hier in den Trainingsläufen einen Helm getragen. Auf diesen Helm waren ukrainische Sportler zu sehen, teilweise die mit ihm in Verbindung standen. Teilweise waren das olympische Athleten, Medaillengewinner, aber auch junge Sportler, die es nie zu Olympia geschafft haben, die gestorben sind im direkten Zusammenhang mit dem seit nunmehr fast 4-jährigen Krieg. Und das ist relativ schnell publik und bekannt geworden. Ich habe die IOC-Charta erwähnt. Es gibt eine Regel 50, die besagt, dass man bei Wettkämpfen, früher gar nicht, mittlerweile ist es ein bisschen aufgeweicht, aber jetzt ist es nur noch bei Wettkämpfen, sich nicht politisch äußern darf, keine politischen Statements sagen darf, auf Klamotten tragen darf, man darf ja auch keine Werbung tragen, nichts dergleichen, keine politischen Botschaften, keine Flaggen zeigen etc. pp. Dieser Sportler hat darauf plädiert, dass es nur Trauer für ihn ist. Es gab auch Einzelsportler, wie zum Beispiel auch beim Eiskunstlauf der Amerikaner, der seine Eltern bei diesem tragischen Flugzeugunglück vor einem Jahr, wo sehr viele Leute ums Leben gekommen sind, die im Dunstkreis des amerikanischen Eiskunstlaufverbandes waren, der hat immer nach seinem Auftritt auf der Bank, bevor er die Punkte bekommen hat, ein Foto von seinen Eltern hochgehalten. Das wurde dann damit verglichen, das hat das IOC in den Pressekonferenzen immer als persönliche Trauer beziffert und hat den Helm aber in die politische Ecke gestellt und hat dem Sportler mehrere Angebote gemacht, wie er seine Trauer zum Ausdruck bringen kann. Er hat aber nach jedem Trainingslauf gesagt, dass er, wenn der Wettkampf losgeht, diesen Helm tragen wird, dass er dazu steht und dass ihm das sogar wichtiger ist als seine eigene Leistung, um auf die Situation aufmerksam zu machen. Das IOC ist bei seiner Meinung geblieben. Es wurde auf den Pressekonferenzen täglich danach gefragt. Also diese Briefings laufen immer so ab, ist immer um 11 Uhr. Es gibt ein Thema des Tages, das macht das IOC. Kann man auch unter dem Thema Selbstbeweihräucherung abhaken. Also zum Beispiel geht es um Social-Media-Zahlen, wie geil alles ist, welche Rekorde gebrochen werden, einen Tag. Dann am anderen Tag geht es darum, wie gut die Volunteers behandelt werden. Das dauert immer so 20 Minuten. Und danach geht's in die offene Fragerunde rein. Und da muss ich aber auch mal was Positives sagen. Es sind ja meine ersten Spiele und ich kenne ja seit 8, 9 Jahren die Pressesprecher und die PR-Leute der ATP, der WTA und bei den Slams. Und du kennst die ja auch. Ja? Und ich habe das Gefühl, und ich kann das auch sagen, dass die meisten Pressesprecher, wenn es kritisch wird im Tennis, sehr schnell sehr deutlich werden und auch Panik bekommen und das Thema zumachen, um die Sportler zu schützen und dabei auch nicht immer einen wirklich souveränen Eindruck hinterlassen. Der Chefpressesprecher der IOC, Adams heißt er, ist ein ehemaliger Journalist, ganz, ganz erfahren, der hat eine Ausstrahlung, egal wie kritisch das Thema, das angesprochen wird, ist gegenüber seiner Institution. Er hat eine komplett positive, wertschätzende Ausstrahlung, Verständnis für den Beruf des Journalisten, dass ich jetzt nach 2,5 Wochen und all dem, was ich alles negativ gesagt habe, ne, in den letzten 30 Minuten, eine gewisse Sympathie hege für ihn. Weil wie er das macht, ist wirklich so, ich habe das noch nie gesehen. Ich habe noch nie einen PR-Pressesprecher gesehen, der das so handelt. Der weiß genau, was die Aufgabe von uns ist und handelt das mit einer Souveränität, wehrt das natürlich alles ab und verteidigt seinen Laden, den IOC, wie eine Löwenmutter sein Baby. Und das ist natürlich nicht immer, wenn man Menschen Sachverstand nimmt, nicht immer logisch. Aber ich kann das auch wertschätzen, wie er das macht. So, und der muss natürlich immer die Fragen beantworten. Also von 12 Fragen kamen dann 7, 8 darum und es war das übergreifende Thema und dadurch, dass sich das IOC dazu entschieden hat, das so eiskalt dabei zu bleiben und ihnen das nicht zu erlauben, hat sich das halt hochgeschaukelt. Also hätten ihm das erlaubt, wäre das medial niemals so groß geworden. Weißt du, was ich meine? Da siehst du aber auch wieder, wie groß der Einfluss ist von der russischen Seite. Ich kann das nicht beweisen, aber selbst die IOC-Präsidentin Coventry hat ja dann vor der Kamera geweint und sie ist die Präsidentin und hat gesagt, sie hätten es ihm wirklich gerne ermöglicht, aber es war halt nach den Regeln nicht möglich. Bruder, sie ist die fucking Präsidentin des IOCs. Sie hätte das safe ermöglichen können und sie hätte damit ein weltpolitisches Statement setzen können, aber der Druck ist einfach zu groß. Ja, in dieser Charta steht, die Athletenkommission hat das zu den letzten Olympischen Spielen erweitert. Ja, man darf jetzt politische Statements machen in Social Media, auf den eigenen Kanälen, in den Pressekonferenzen, in der Mixzone und nach dem Wettkampf sogar. All das haben sie ihm angeboten. Sie haben ihm angeboten, den Helm zu reichen, sofort nach seiner Fahrt, sodass er ihn in die Kameras halten kann. Aber er ist dabei geblieben, hat gesagt, nein, ich möchte mit dem Helm fahren. Und das ist dann halt eskaliert und dann haben sie ihm eine halbe Stunde bis Stunde vor dem Wettkampf morgens aus dem Wettkampf genommen. Und er hat seinen olympischen Moment genommen bekommen, geht jetzt sogar dagegen vor dem obersten Sportgerichtshof, langfristig, hat ein Spendenkonto eingerichtet, will dagegen vorgehen, weil er sagt, die politische Situation ist mir wichtiger als meine sportliche Situation. Das allein ist eigentlich ja so krass, ne?
Ja, Wahnsinn. Also wie man halt auch seine Werte dann so hochhängen kann und alles, wofür man die letzten Jahre trainiert hat, da dann hinterstellt, um dieses Zeichen zu setzen, ist schon krass. Hat zumindest jetzt auch die Medienwirksamkeit bekommen, die jetzt halt so, sag ich mal, mit der Tragweite dieser Entscheidung auch einhergeht. Ja.
Das größte Medienecho, was ein Skeletonfahrer bekommen kann, Wolli. Das ist das größte Thema hier gewesen. Also klar, ich sitze jetzt hier auch voll in dieser Bubble drin, aber wenn ich mir die Mediencoverage anschaue weltweit, war das größte Thema der ersten Woche. Also da hat er natürlich sein Teilziel komplett erreicht und man kann sich ja auch überhaupt nicht, deswegen habe ich auch anfangs gefragt, wer bin ich als deutscher Staatsbürger, der in einem sicheren Land wohnt, der über erste Weltprobleme sich immer aufregt, wenn es ihm schlecht geht, wer bin ich zu urteilen, wie sich ein Ukrainer, dessen Land überfallen wird, der Freunde und Familie mutmaßlich verloren hat, befreundete Athleten, wie der sich fühlt? Daran kann man sich doch gar nicht hineinversetzen, bis man selbst angegriffen wird. Stell dir mal vor, Deutschland wird jetzt angegriffen, du bist im Kriegszustand, keine Ahnung, ich war mal ein ziemlich extrovertierter Mensch. Vielleicht wäre ich auch bereit dazu, mein größtes sportliches Ereignis dafür zu opfern. Weiß ich aber nicht. Aber man muss versuchen, das anzuerkennen mit irgendwie Menschenverständnis, ne? So, ja. Gerade im Zusammenhang mit diesem, was ich dir sportpolitisch über Russland gesagt habe, ja, also, okay.
Ja, also krass, tough. Also mein heftigsten Respekt hat er halt auf jeden Fall dafür.
Mein auch, ja.
Also das und halt so durchzuziehen, so, ja, ist halt auch in letzter Konsequenz total uneigennützig.
Voll.
Und das macht es halt auch so stark.
Und jetzt sage ich dir noch was aus journalistischer Sicht, das habe ich dir, glaube ich, auch schon mal gesagt, es ist ja egal, ob man persönlich für das Thema ist oder gegen das Thema ist, ne? Also jetzt mit gesundem Menschenverstand ist man ja wahrscheinlich eher auf der Seite der Ukrainer, weil man ja nicht will, dass irgendein Land einfach überfallen wird. Aber als Journalist soll man sich ja mit keinem Thema gemein machen. Ja, also ich als jemand, der ein großer Gegner von Doping ist und über Doping berichtet, bin ich natürlich immer auf der Seite der Nicht-Doper. Aber ich darf nicht davon ausgehen, dass alle dopen und das sozusagen immer so darstellen. Und das wird aber extrem schwer bei diesen Thematiken. Weißt du, da switchst du die ganze Zeit zwischen Mensch und Journalist. So, ich darf den nicht wie ein Löwenbaby verteidigen, selbst wenn das meine persönliche Meinung ist. Ich muss trotzdem auch die objektive Sicht des IOCs sehen, die Regeln sehen und sogar die russische Seite mit einbeziehen in meinen Beitrag. Und das macht's einen so krass schwer über den langen Zeitraum. Naja, okay. Ja. Doping, ne? Hast du den Beitrag gesehen?
Ja, das habe ich ja in der Einleitung schon erwähnt. Also, du hast ja gesagt, ey, schau mal rein. Ich musste in der Apotheke das Medikament kaufen.
Erzähl den Leuten doch mal erstmal, was du schon alles wusstest. Ich habe dich natürlich vor einer Woche schon eingeweiht.
Du hast mir schon ein Bild geschickt von der Sinnersalbe.
Weißt du, was mir danach aufgefallen ist? Stell mal vor, du kommst irgendwann in eine ITIA-Untersuchung, in einem ganz anderen Zusammenhang, einfach nur als Zeuge, und die nehmen dir dein Handy ab und die durchforsten deine Fotos und dann sehen die Klostebol-Salbe.
Ja.
Dann musst du erstmal über anderthalb Seiten schriftlich erklären, dass dein Podcast-Partner
für einen Journalisten. Weil du hast das Foto geschickt.
Ja.
Ja, das stimmt. Ja. Aber die werden ja sehr, sehr gut recherchieren und guten logischen Begründungen sehr gut folgen können. Deswegen habe ich da gar keine Sorge. Oder ich lösche einfach das Foto gleich. Auf jeden Fall hast du deine erste kleine Schauspielrolle hinter dir und man sieht dich halt in dem Beitrag, wie du in der Apotheke wie ein Physio die Salbe kaufst und sie dann auch noch so in die Kamera hältst. Ja, also war auf jeden Fall ein interessanter Beitrag und du hast eine sehr, sehr gute Figur gemacht.
Danke dir. Ja, du weißt ja, das Thema ist mir wichtig und Klosterbol ist ja tatsächlich eine Problematik. Wir haben mehr als 40 Fälle allein in Italien seit 2019. Klosterbol ist das Anabolika, das Kraft gibt, regenerationsfördernd wirkt und gut für die Muskulatur ist. Gibt es in Spray- und Cremeform als Medikament Trofodermin. Die Besonderheit ist, dass Italien das einzige EU-Land ist, wo du es rezeptfrei in Apotheken bekommst. Wisst ihr alles, wir haben das alles ausführlich in der Sinnerfolge besprochen, damals auch mit Edmund. Und es geht aber längst natürlich nicht alleine um Sinner, sondern um den Eindruck zu festigen, dass Italien ein Problem hat mit Klosterbol, weil es halt hier frei erwerbbar ist, weil es förderlich ist für die Leistung, förderlich sein kann für die Leistung und weil eben mehr als 40 italienische Sportler aus verschiedensten Sportarten, Serie A-Fußballer, Volleyballstars, Tennisspieler aus der zweiten Reihe, Sportler, die nicht aus Italien stammen, aber in Italien leben, überführt worden sind. Eine Eiskunstläuferin vor 4 Jahren aus Spanien, die ist 11. oder 12. geworden vor 4 Jahren bei Olympia, hat eine 6-jährige Sperre bekommen. Wir haben Therese Johaug, die ehemalige norwegische Top-Langläuferin, die eine der besten Langläuferinnen der Geschichte. Die ist 2016 im Trainingslager in Italien positiv getestet worden auf Klosterbol und hat das mit Sonnencreme gerechtfertigt und Kontamination. Und da wollte ich eigentlich, und es gab einen Skibergläufer, das ist olympisch jetzt, der wurde vor 10 Monaten positiv getestet und wartet seitdem auf sein Urteil und hat deswegen seine Heimspiele verpasst. Und das alles wollten wir mal zusammenfassen, auch unter dem Eindruck des Medaillenspiegels. Du hast mich vorher nach dem Medaillenspiegel gefragt. Italien ist Zweiter hinter Norwegen. Italien hat vor 16 Jahren in Vancouver 5 Medaillen geholt. Die standen vorgestern bei 24 Medaillen und es sind noch vier Tage zu gehen. Und ja, die das jetzt kritisch sehen, ich weiß natürlich, dass wenn die Spiele in ein Land wandern, 7 Jahre vorher, dass dann die Sportförderung größer wird, dass die finanzielle Förderung vom Staat größer wird, dass die Sportstätten besser werden, dass die dass alles besser wird, um bessere Leistung zu bringen. Und das ist auch bestimmt so. Und es gibt keinen direkten Zusammenhang zu einem Dopingfall jetzt bei den Spielen. Wir wissen aber auch, wir haben unsere Hörer ja erzogen, dass wer sich bei Tests unmittelbar nach dem Wettkampf erwischen lässt, mutmaßlich dumm ist, weil man aufpassen kann. Also jetzt, Wally macht so ein bisschen Kopfgeste, es war vielleicht ein bisschen streng ausgedrückt, aber ihr wisst es, für mich persönlich sind Dopingtests nach Wettkämpfen sowas wie Geschwindigkeitskontrollen von der Polizei und man sagt dir noch, in welcher Straße die stehen. Wenn du da dann reinfährst zu schnell, dann hast du nicht aufgepasst. Wenn du ein gutes Umfeld hast, das mutmaßlich dopen will, das möchte ich sagen. Es gibt keinen direkten Zusammenhang mit einem positiven Dopingtest bei den Spielen, aber es gibt diese 40 Fälle im Winter- und Sommersport in Italien und wir wollten einfach deutlich machen, dass es diese Problematik gibt, weil viel zu wenig noch darüber gesprochen wird. Und da haben wir einfach mal, weil das lerne ich jetzt auch, du brauchst bei TV-Beiträgen ja Bilder. So, ich schreibe keinen Text, weißt du, es reicht nicht, wenn mir das 3 Leute bestätigen und ich einen schriftlichen Nachweis habe. Wir brauchen Bilder. Also bin ich in eine Apotheke gegangen. Nein, ich bin in 5 Apotheken gegangen und habe dieses Mittel Trofodermin in Creme und Sprayform angefragt und auch bekommen, ausgehändigt bekommen und werde jetzt nächstes Jahr ein Oscar bekommen, mit Sicherheit, ne?
Also du hast 1 gekauft für den Beitrag und 4 bringst du ja mir mit, oder?
Ach Gott im Himmel.
Ich meine, ich könnte es ja hier auch selber kaufen. Nicht, ist es ja nicht so, als wenn ich...
Ja, du bist jetzt gerade, ich wollte gerade sagen, also du bist auch nicht gut genug, um ohne Trofodermin einen ITF 25er zu gewinnen. Da brauchst du schon auf jeden Fall Nachschub. Um nicht zu zynisch zu werden, wir haben 2 Experten zu Wort kommen lassen. Wir haben einen Experten in Turin besucht. War ich mit meinem Kameramann 2 Stunden entfernt hier in Turin, der Universität in Turin. ist ein Professor für Toxikologie und hat in Vergangenheit über 30 italienische Sportler betreut, die positiv getestet worden sind. Das heißt, er war die wissenschaftliche Expertise im Beweis der Kontamination auf der italienischen Seite. Das heißt, ich weiß nicht, bei welchen Sportlern er allen dabei war. Schweigen. So. Mhm. Aber versteht ihr, was ich sagen will? So, also ich war, glaube ich, sehr nah an einer Quelle, die mir noch hätte viel mehr sagen können, als sie mir natürlich gesagt hat. Es war schon auf jeden Fall spannende 2 Stunden. Und ich habe sehr schnell gemerkt, dass er super viel Ahnung über Clostebol hat, dass er aber eher auf der Seite der Sportler ist. Und dass er diese Erklärung, dass mehr als 40 Sportler aus Italien positiv getestet worden sind und die alle auf Kontaminierung plädieren, dass er das so vertritt und auch glaubt. Und nicht glaubt, dass das mutmaßliches, offensichtliches Doping ist, sondern wirklich alle nur, die sind alle ein bisschen dumm und haben die falschen Zusammenhänge und so weiter. Und da hat sich ein Interview entwickelt, wo wir so Bälle hin und her geschmissen haben und jeder so um seine Deutungshoheit gekämpft hat. Und dann habe ich dann tatsächlich aus 30 Minuten Interview doch 2, 3 Aussagen aus ihm rausbekommen, die an der offensichtlichen Wahrheit sein sollten. Es war echt ein interessanter Moment. Und das war auch nochmal ein Beweis dafür, dass man nicht der gleichen Meinung sein muss, aber auch ein vernünftiges Gespräch führen kann. Wohl wissend, dass ich jetzt natürlich mit meinem Kollegen zusammen einen Beitrag zusammengeschnitten habe, der ein Narrativ pflegt, das in eine andere Richtung geht, als er vertritt. Und trotzdem hat er mit mir gesprochen und hat gesagt, das kann veröffentlicht werden. Das war auch einer meiner persönlichen Momente dieser Spiele. Und am Ende des Tages verdient er ja auch Teile seines Lebensunterhalts damit, mutmaßlich überführte Sportler zu helfen. Das heißt, er hat sich da sogar ein bisschen ins eigene Bein geschnitten, mutmaßlich. Dementsprechend kann er auch gar nicht sich so äußern, wie ich das gerne von so einem Experten gewollt hätte. Mhm. Ja, sehr interessant auf jeden Fall und ich glaube, wir haben gute Arbeit gemacht und der Beitrag ist heute erst rausgekommen. Der läuft heute Abend noch im Fernsehen, aber ich hatte es ja überall in den sozialen Medien. Wenn ihr Yannick Schneider, Markus Hamm, ZDF googelt, kommen diese Beiträge auch. 5-Minuten-Beitrag, guckt ihn euch gerne mal an. Einen weiteren Zusammenhang, Wally, den wir auf Tennis beziehen können, ist der tatsächlich einzige positive Dopingtest hier bei den Spielen von Rebecca Passler, der Biathletin, und du schmunzelst schon. Rebecca Passler wurde vor den Spielen, kurz vorher, es gibt eine Vortestphase von der ITA, positiv getestet auf das Mittel Letrozol. Ding dong, ding dong, ding dong. Letrozol war unter anderem Sara Errani 2016, die, wie oft haben wir das hier eigentlich schon gesagt?
Achtmal
positiv auf das Östrogene Mittel, das auch in der Krebsforschung benutzt wird, Letrozol, getestet wurde. Sara Errani hat, das ist öffentlich, mit einem Armstrong-Arzt bis 2012 zusammengearbeitet. Del Moral war im French Open-Finale und wurde dann 2016 positiv getestet, hat eine verkürzte 11-monatige Sperre bekommen, weil sie darauf plädiert hat, dass das Krebsmittel ihrer Mutter in die Tortellini-Brühe beim Kochen gefallen ist. Jetzt ist es so, dass diese Biathletin, die aus Antholz stammt, da wo die Olympischen Spiele sind, versucht hat, in kürzester Zeit zu beweisen, dass sie ebenfalls kontaminiert wurde. Ihre Mutter hat Krebs. Das ist ja erstmal eine sehr schlimme Sache und tut mir auch leid, dass sie Krebs hat. Und sie hat es geschafft zu beweisen, noch während der Olympischen Spielen, vor dem nationalen Anti-Doping-Behörde Italiens, die nicht mit mir reden wollte, die nicht auf einen schriftlichen Fragenkatalog geantwortet hat und auch vor der Kamera nicht mit mir reden wollte, zu beweisen, dass, und jetzt Achtung, sie und ihre Mutter aus demselben Nutella-Glas gegessen haben, mit demselben Löffel und dass mit diesem Löffel diese Tablette Letrozol von ihrer Mutter berührt oder zerschnitten oder zerdrückt wurde und dass so das Mittel Letrozol unabsichtlich in ihren Körper bekommen hat. Und sie wurde jetzt zur ersten Sportlerin, die positiv auf Letrozol getestet wurde, die freigesprochen wurde, die keine Strafe bekommen hat. Sarah Errani hat 11 Monate statt 2 Jahre bekommen. Sie hat gar keine Strafe bekommen. Sie hätte heute in der Staffel starten dürfen, wurde aber von den Italienern nicht berücksichtigt. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht war das Medienecho zu groß, die Aufmerksamkeit zu groß. Man wollte sich auf den Sport konzentrieren.
Offizieller Grund war Trainingsrückstand, ne?
Ah, okay. Verstehe. Ja, genau. Sie durfte, glaube ich, auch eine Zeit lang nicht in Antholz trainieren, während sie provisorisch gesperrt wurde. Das kann tatsächlich sein. Aber sie hätte heute
schon nicht mehr reinbekommen, die Umfänge.
Ja. Markus hat federführend einen Beitrag gemacht, wo der Pharmakologe Sörgel vorkam, mit dem ich auch schon mehrmals zusammengearbeitet habe. Der hat sich auch im Fall Sinner sehr deutlich positioniert. Der ist schon in einem Alter, wo er selbst sagt, dass er die Wahrheit sehr gerne sagt, weil er daran glaubt und sich nicht mehr irgendwie noch beruflich so positionieren muss und irgendwas zu verlieren hat. Deswegen ein sehr guter Gesprächspartner bei dem Thema. Die haben einen Test gemacht. Die haben diese Tablette aus 15 Meter fallen lassen, weil diese Tabletten, Letrozol-Tabletten, haben einen Filter, damit es nicht kaputt geht, damit eben nichts
ab... Ne?
Film. Genau, danke für die Genauigkeit. Und da ist nichts passiert. Und mit diesem Test wollte der Pharmakologe beweisen, dass die Erklärung von der Biathletin Quatsch ist, weil auf so einem Löffel da nicht wirklich die Umfänge abfallen, die das dann nachweisen könnten.
Ja, also jetzt wird es halt auch schon wieder bisschen schwammig, ne? Weil den Bericht, den ich gesehen habe, da wo er das fallen lässt, da hieß es, dass die Sportlerin den Löffel benutzt hat, um Nutella zu essen. Von dem Löffel hat die Mutter vorher die Tablette genommen. Und du hast jetzt in der Einleitung gesagt, dass sie mit dem Löffel die Tablette zerdrückt, warum auch immer man das machen sollte, oder zerteilt hat. Da bin ich nicht tief genug drin. Aber wenn man eine Tablette zerdrückt, glaube ich schon, dass, sage ich mal, irgendwie so Staub oder so Krümel überbleiben, die dann auch dran hängen bleiben
können. Darf ich da kurz reingehen? Ich habe das nicht als Fakt versucht darzustellen, sondern ich habe es versucht so darzustellen, dass sie das schon relativ hätte zerdrücken müssen, dass wirklich so Reste dann in dem Nutella drin sind, dass das wirklich eine Menge hat, die Sinn macht. So, das war meine These. Das heißt nicht, dass es so passiert ist, aber es ist gut, dass du es klarstellst. Das wollte ich nicht als Wahrheit darstellen.
In dem ZDF-Bericht ging es darum, dass wohl die Mutter von dem Löffel die Tablette genommen hat. Also ich nehme auch Tabletten, aber nehme ich auch nie über einen Löffel, muss ich sagen. Da ist die Hand dann doch irgendwie ein bisschen einfacher. Und dann haben die halt die Tablette, wie du schon gesagt hast, aus 15 Metern fallen lassen und da ist nichts abgesplittert, nichts abgebröselt, weil die halt diesen Film drumherum haben, der die Tablette ja mit diesen Medikamenten dann schützt und damit sich wahrscheinlich niemand aus Versehen dopen kann. Es sei denn, er schüttet halt das Ding in die Tomatenpasta und merkt's nicht. Oder mir ist noch nie beim Kochen was reingefallen und ich hab's nicht gemerkt. Und wenn das ein Medikament wäre, dann würde ich die Soße wegschütten, muss ich sagen.
Ja.
So würde ich machen, aber vielleicht werde ich ja auch irgendwann mal positiv getestet und darf mir eine geile Story aus der Nase ziehen.
Bitte nicht. Das würde die lustigste nächste Podcast-Folge werden.
Das wäre krank, ja.
Das wäre wirklich krank, ja.
Man weiß nie, wie das Leben schreibt. Deswegen will ich auch nicht zu vorlaut werden. Du weißt ja, ich bin auch immer super tight, aber du hast gesagt, man kann eigentlich nicht positiv getestet werden, wenn man nicht groben Unfug macht. Genau, deswegen, ich versuche mich sehr daran zu halten.
Wir hatten das doch schon mal, also wer sich so professionell verhält wie du, hat ein relativ kleines prozentuales Feld, wirklich in die Scheiße zu fallen, meine Meinung.
Ja, die letzten 14 Jahre hat es auch ganz gut geklappt.
Ja, ja. Aber ich bezweifle nicht, dass man organisiert sein muss, um da nicht in. Also wenn man wirklich ein Tollpatsch ist und nicht organisiert ist, kann man, glaube ich, alleine schon mit diesen Misstests in Schwierigkeiten kommen. Das haben wir alles schon
besprochen. Genau, aber da gibt es keine, da sind die Strafen knallhart.
Ja, und ich sag dir sogar auch, das haben wir auch schon oft genug diskutiert, die Dummheit ist mir dann das Eigenverschulden. Also wenn man bei den Misstests nicht hart durchgreift, dann können wir es auch lassen. Genauso wie der ganze Anti-Doping-Kampf steht ja sowieso auf Messerschneide, also jetzt alleine über was wir wieder hier reden. Letzter Punkt dazu, es gibt sogenannte Try-Plot-Spots, das ist praktisch, das kennt ihr von Profifußballern oder auch von, hast du bestimmt auch gemacht, Wolli, wenn man Leistungsdiagnostik macht, einfach Blut vom Finger oder vom Ohr, geringe Mengen. Die WADA hat sich dagegen entschieden, diese verkürzten Tests einzufrieren. Ich bin pharmazeutisch da nicht komplett drin, aber ich sag's euch mal übergreifend, die WADA hat sich dagegen entschieden, diese verkürzten Tests einzufrieren. Und Experten behaupten jetzt, dass wenn dieser Test, der bei ihr auch genommen wurde vor den Spielen, eingefroren wäre, dann hätte man den jetzt nutzen können und anhand dessen beweisen können oder widerlegen können, dass sie absichtlich oder unabsichtlich gedopt hat. Das möchte ich auch nochmal mitgeben, ist aber nicht der Fall. Und die WADA wollte sich auf Anfrage von mir zu dieser Thematik aufgrund eines weiterhin laufenden Verfahrens nicht äußern, aka es könnte noch was kommen von der WADA. Also komplett freigesprochen ist sie für alle Zeit noch nicht. To be continued, aber ich fürchte oder ich hoffe, dass wir den Dopingfall einer Biathletin außerhalb der Olympischen Spiele nicht weiter in diesem Podcast verfolgen. Aber in Kombination mit all dem, was im Tennis auch schon passiert ist, ganz interessant. Hey Wolli, das hat ja richtig gut geklappt, nur 20 Minuten über Olympia zu reden.
Ja, sehr, sehr gut. Aber ist ja nur alle 4 Jahre und das 2-mal. Deswegen ja, hoffen wir auf noch weitere Buchungen für dich vor Ort. Und dann können wir das auch ab und zu mehr machen.
Ich habe tatsächlich, ich habe vorhin ja auch gesagt, ich würde mir selbst so eine 3 geben. Es ist mein erstes Mal Olympische Spiele. Sicher nicht alles richtig gemacht, aber ich habe vorhin auch ein gutes Feedback beruflich bekommen. Jetzt sind es noch 4, 5 Tage.
Wie das geschrieben war, das hast du mir ja weitergeleitet. Ich hoffe, das darf man sagen. Das würde ich schon sagen, ist eine 2 plus auf jeden Fall.
Ja, also ich sage ja, ich bin ja selbst immer ein bisschen kritischer zu mir selbst als andere vielleicht, aber es ist schön, in der Selbstständigkeit dann auch ein positives Feedback zu bekommen. Jetzt sind wir tatsächlich alle sportpolitischen Dinge, die bei Olympia passiert sind und die ich hier betreut habe, durchgegangen. Seht es mir nach, weil es einfach auch super intensiv ist und das natürlich gerade mein Leben ist. Und ich hoffe tatsächlich, dass es euch trotzdem etwas gebracht hat, über diese Themen jetzt ein Stündchen zuzuhören und das heute vielleicht ein bisschen größeren Platz einnimmt. Ja, werden wir anhand der Hörerzahlen sehen. Wolli, ich würde sagen, du suchst dir mal 1, 2 Tennisthemen noch aus, über die wir kurz sprechen. Und soll ich in der Zwischenzeit, während du überlegst, kurz erzählen, was mir hier noch passiert ist?
Ich habe schon entschieden, aber was ist dir passiert?
Also es ist eigentlich auch eine Doping-Geschichte. Also wenn ich, so eine Geschichte würde ich erzählen, wenn ich positiv getestet würde und das würde mir keiner glauben, aber es ist wirklich passiert. Ich saß am 4., 5. oder 6. Tag hier, genau hier an meinem Tisch und habe eine Brotzeit gemacht. Wurst, Käse, Brot. Und nach dem Essen habe ich 5 Minuten später die Kopfschmerzen meines Lebens bekommen. Ich habe nie Migräne, ich habe wirklich toi, 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 keine Probleme damit und dachte so, was ist denn jetzt los und so weiter. Ich musste mich wirklich hinlegen und 2 Stunden schlafen und bin dann irgendwann eingeschlafen. Danach war es so auf Schmerzlevel 2 von 10 und das blieb dann auch so die nächsten 1, 2 Tage, aber ich konnte nicht zuordnen, was passiert ist. Und dann irgendwann fingen Zahnschmerzen an auf Backenebene und die waren aber auch so Schmerzlevel 2 von 10, 3 von 10 maximal und das war in dieser Zeit, während wir in Turin waren, während das mit Heraskevich eskaliert ist, wo ich hier einen Auftrag nach dem anderen penetrant abarbeiten musste und jetzt habe ich ein positives Feedback bekommen, ne? Aber erste Olympischen Spiele und mein einziges Ziel war hier Fehlerquote niedrig halten, gut arbeiten, vorangehen, Energie zeigen, zeigen, dass ich belastbar bin. Und das Letzte, was ich machen wollte, ist irgendwie am 8. Tag zu sagen, Markus, du hier, mein Zahn tut ein bisschen weh, könnte ich mal, weißt du, so. End vom Lied. Nach 5 Tagen habe ich mir dann bei der deutschen Botschaft einen Arzt geholt. Über die deutsche Botschaft einen fähigen Arzt bekommen. Hab bei dem abends, freitagsabends um 18.30 Uhr hat er mich in seine Praxis reingeholt. Das war erstmal lieb von ihm. Und hat sofort gesagt, medizinischer Notfall, hat seine Zahn-OP-Schwester angerufen, hat für nächsten Morgen 8.30 Uhr eine OP ausgemacht, wo ich dann 2,5 Stunden penetriert wurde. Ich wurde wirklich auseinander. Ende vom Lied, weil ich habe mir einen Zahn abgebrochen, ohne es zu merken. Und tatsächlich war der Zahn schon, also toi, 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 ich habe bisher immer gute Zähne gehabt, aber der Zahn muss wohl schon kaputt gewesen sein. Und ich habe Kontrolle halbjährlich, ich hatte eine Zahnpflege letztens erst. Ich hatte keinerlei Schmerzen, aber die Nerven waren mit betroffen und der musste tatsächlich alle Nerven entfernen und das sauber machen und er hat von einem medizinischen Notfall gesprochen und es hätte sich entzünden können in den letzten 2 Monaten bis hin zu einem Hirnschlag. Ja, so ja, that happened. Dann wurde ich 2,5 Stunden operiert am Samstagvormittag und das muss ich jetzt auch nochmal hier erzählen, weil Italiener sind doch viel, viel gestenreicher als wir, ja? Und ich kann es nicht beweisen, aber ich glaube, dass ein deutscher Zahnarzt in Deutschland gar nicht so viel mit mir kommuniziert hätte und mir gar nicht so sehr gesagt hätte, wie schlimm das eigentlich ist, und sondern einfach gemacht hätte, ja. Und die OP-Schwester war ja bei der Kontrolle freitagsabend nicht dabei und ich mache samstagvormittags meinen Mund auf und sie sagt, oh la la. Und da weißt du, in diesen typischen Italienern sagt so, grande problema, so, also so halt, ne? Und dann haben die sich einfach top Arbeit gemacht, aber wenn die nicht gerade millimetergenau irgendwas bei mir gemacht haben, dann waren sie natürlich leise, aber wenn sie so irgendwelche nur nach 15 Arbeit in den 2,5 Stunden gemacht haben, dann haben die sich einfach auf Italienisch miteinander gestenreich über das Wetter oder Gott und die Welt, ich habe ein paar, also durch die romanische Sprache kriegt man schon Fetzen mit und so weiter. Und der Zahnarzt hat in den ersten Freitags und Samstags in den ersten 15 Minuten auch gar keinen Hehl daraus gemacht, in welcher verheerenden Situation ich bin. Es fing so an mit so, oh, it's an emergency. 2 Minuten später, Mr. Schneider, it's a very big problem. Wieder 2 Minuten später, huge problem, weißt du, so. Und dann haben die immer wieder, ich so, irgendwann habe ich mir gedacht so, okay, Digga, ich habe verstanden, großes Problem, mach, verstehst du? So.
Mach.
Und obwohl ich örtlich betäubt war und so weiter, hatte ich Schmerzen während der Arbeit, während die da diese Nerven entfernt haben. So, ja, that happened. Ja, soll ich jetzt sagen, geht immer zur Kontrolle und putzt euch ordentlich die Zähne, mache ich eigentlich, aber
ich habe jetzt auch angefangen, mir die Zähne zu putzen.
Aber Fakt ist, ich war natürlich komplett im Arsch. Hab mich 2 Stunden danach hingelegt und hab nachmittags wieder gearbeitet. Hatte anderthalb Tage einen Kater, Kopfschmerzen, Übelkeit, Schmerzen, hab aber gearbeitet, hab durchgezogen.
Was glaubst du als Angestellter, wie lange hättest du frei bekommen? Kriegt man frei vom Zahnarzt? Kann der dich krank schreiben?
Ja, bestimmt, aber...
Ich meine, das ist schon heftig, selbst also am gleichen Tag gehst du eigentlich nicht mehr arbeiten. Also du kannst jetzt nicht anders oder es ging nicht anders,
verstehe ich. Markus hat auch mir das nicht aufgezwungen und ich glaube tatsächlich, dass bei den Olympischen Spielen ein Festangestellter vom ZDF, wenn er sich in der Lage dazu gefühlt hätte, am selben Tag auch wieder gearbeitet hätte, weil es sind die Olympischen Spiele und wenn am nächsten Tag ein Beitrag fertig zu sein hat, dann lässt du deinen Kollegen auch nicht alleine in dieser Situation. Wenn du der Rechercheur bist, der Ahnung hat von der Thematik und vorbereitet hat und so weiter. Ich musste jetzt keinen Marathon laufen oder keine physisch kranke Arbeit machen, aber so, egal. That happened einfach auch mal noch so nebenher und es wäre schon ohne den Eingriff super anstrengend gewesen. Ja, gut.
Ja, sind wir auf jeden Fall froh, dass du jetzt hier wieder bei der Folge bist und ja, siehst auch fresh aus, also Man sieht dir nichts an, auf jeden Fall.
Ja, super. Ich habe eine Frage, habe ich zu dir übrigens.
Oh.
Du hast mir erzählt, letzte Woche an der Base das 15. ITF-Turnier bis zum Viertelfinale gegen
Marvin Möller ausgeschieden.
Marvin war ja auch in der Vergangenheit schon ein paar Mal in dem Podcast hier zu Gast, kennt ihr natürlich alle, dass die Bedingungen bei dir zu Hause relativ langsam waren und ohne zu wissen, zu dem Zeitpunkt, wo du es mir gesagt hast, jetzt bist du beim ITF 25er Turnier und da ist es ja super schnell, hast du gesagt. Und ich habe heute ein bisschen was gesehen und der sah auch schon so gläsern aus, so glasig. Was war das denn für ein Belag, Digga?
Ja, es ist eigentlich normal. Also es ist ein Hardcore. Ich habe hier ja vor 2 Jahren mal gewonnen. Verrückter Übergang auch von dir.
Ja, weil ich hatte vergessen,
ich dass ich noch Frage überlegen wollte. Und dann steigst du auf einmal mit meinen Future-Turnieren ein. Ich dachte, du fragst jetzt irgendwas zu meinem Zahnarzt oder so.
Also für alle, ich habe von Zahnärzten erstmal genug. Aber
ich hasse Zahnarzt. Also zum Glück alles okay.
Warte
aber
mal, wer Sonntagabend nach Mitternacht irgendwann nach Hause kommt und Montag um 8.30 Uhr einen Termin hat beim Zahnarzt.
Nachkontrolle.
Da muss eine Krone hin.
Pflege. Ja,
da muss das ist ja provisorisch jetzt. Also der hat das provisorisch gemacht, aber da muss langfristig jetzt leider eine Krone rein. Ja, Gold, ich war schon nicht hübsch und werde nicht schöner.
Ja, aber so Gold, oder?
Ja, man sieht es nicht. Es ist zum Glück hier im Backenbereich. Kann auch pink werden. Ist mir egal.
Okay. Genau. Also hier der Belag ist sehr schnell. Das hast du gut erkannt am Livestream. Also ja, zügig. Aber ich mag das, wenn ich mich ein bisschen drauf eingestellt habe, ein bisschen eingespielt, muss man ein bisschen durch die ersten Runden kommen und Spielpraxis sammeln. Und wenn das Timing dann stimmt, dann ist das auf jeden Fall ein Belag, der mir liegt. Das sind für mich eh viel zu wenig Turniere auf schnellen Belegen. Also klar, wenn du jetzt auch auf ATP-Tour gehst, hat man auch das Thema mit den Bällen, die eher langsamer werden oder schwerer zu schlagen sind, schwerer zu beschleunigen sind, da musst du schon ein sehr, sehr guter Grundlinienspieler auch sein, um bei vielen Turnieren weit zu kommen.
Meine Frage war nämlich, ob du zusammen mit deinem Trainerteam, mit deinen Leuten zusammengesessen hast vor ein paar Wochen und Monaten und die Turnierplanung dahingehend organisiert hast, dass du jetzt erstmal eher so ITF 25er spielst, nach Möglichkeit auf schnellem Untergrund, wo du schon positive Erfahrungen gemacht hast in der Vergangenheit. Weil dass dir ja schnelle Sachen liegen, ist jetzt ja kein Geheimnis. Weil das letzte Jahr oder so, oder auch am Anfang des Jahres, hast du ja eher versucht, bei Challenge erfolgreich, oder auch auf der US-Tour, versucht, über Qualis bei Challenge reinzukommen. Aber das ist halt immer auch massig Arbeit schon. Da musst du erstmal Siege sammeln, um überhaupt ins Hauptfeld zu kommen. Wonach du natürlich bei ITFs auch viel gewinnen musst, damit es sich punktemäßig dann lohnt, ne? Irgendwie so ein bisschen.
Das genau, ich glaube, Frage. Du musst auf beiden Circuits, egal ob ITF ab dem Hauptfeld oder Challenger aus der Quali, eigentlich die gleiche Anzahl an Matches gewinnen, um Richtung 25 oder dann bei Challenger noch mehr Punkte zu kommen. Für mich ist einfach entscheidend, dass der Plan Sinn ergibt, und das ist zum einen abhängig natürlich von der Lokalität der Turniere, vom Untergrund, aber dann halt auch von meiner Ranglistenposition. Im letzten Jahr stand ich rund 200 Plätze höher, konnte bei den Challengern mit einer anderen Positionierung melden und habe da mich vor den großen Turnieren nicht gescheut und konnte teilweise Challenger-Hauptfeld spielen, habe in Auckland ATP 250 Quali gespielt und so. Aber jetzt ist die Situation ähnlich wie vor 2 Jahren, wo ich im Ranking nicht ganz so hoch bin und ich deswegen einfach den Turnierrhythmus, wenn ich Dienstag oder Mittwoch starte und das Finale Sonntag ist und ich das planbar die nächsten Wochen wiederholen kann, ich da ungern rausgehe aus diesem Rhythmus, weil wenn ich jetzt in der nächsten Woche beispielsweise einen Challenger in der Quali spiele, dann muss ich am Sonntag schon spielbereit sein. Und ja, jetzt spiele ich hier bis Donnerstag, Freitag. Donnerstag haben wir morgen schon, dann mit Anreise. Das heißt, du kommst aus einer Future-Woche immer so ein bisschen gehetzt, gestresst, nicht optimal vorbereitet zur Challenger Quali und muss dann da die gleiche Anzahl an Matches gewinnen wie beim Future. Und so ist es halt eine Mischung aus, wie gesagt, den Boden belegen, dass ich halt zu Turnieren reise, die ich kenne, wo ich gut gespielt habe, die mir liegen, die auf Hardcourt sind, vielleicht in Europa in der Halle. Und ich vor allen Dingen so einen planbaren Rhythmus aufbauen kann und sich die Turniere nicht je nach Abschneiden dann teilweise schon überschneiden und ich dann Turnierwochen verliere, weil ich es kaum geschafft habe, spielbereit zum nächsten Turnier zu kommen. Das ist mir im letzten Jahr ein paar Mal passiert.
Ja, und habe ich ja auch an der einen oder anderen Stelle mal manchmal sogar auch kritisch angemerkt, ja.
Ja, es geht dann manchmal nicht anders. Und Ende letzten Jahres habe ich dann halt auch die Entscheidung getroffen, okay, wo sind die Hardcore-Turniere? Wo kann ich mehrere Wochen am Stück spielen? Das war dann beispielsweise USA. Also die Turnierkategorie ist eher zweit- oder drittrangig, wobei ich grundsätzlich schon versuche, eher größere Turniere zu spielen und mich nicht auf kleineren zu verstecken. Aber wenn es andere Gründe dafür gibt, mal eine Phase zu nutzen, wo dann halt die Turniere von der Kategorie ein bisschen kleiner sind, weil es halt Sinn macht, weil man eine gute Turnierreihe zusammenbringen kann, dann ist das für mich absolut ja auch okay und fühle ich mich auch wohl. Und deswegen ist es halt gerade so, wie du gesagt hast, dass ich bis in den März rein erstmal 25er spiele. Es kann aber auch danach sein, dass ich bis zum Jahresende danach nur noch 3 spiele. Genau, das hängt auch ein bisschen vom Abschneiden ab, natürlich. Ja, aber ich möchte jetzt, mein Plan ist jetzt nicht dauerhaft, die 25er zu spielen, ne? So.
Ja, ich habe nämlich auch deshalb ein bisschen gefragt, weil Petra und Victor als Patreons, ihr wisst das ja unter www.patreon.com/advantagepodcast, könnt ihr uns als HörerInnen auch unterstützen. Ab dem 2-Euro-Paket eigene Fragen. Ab dem 5-Euro-Paket gibt es immer ein paar Minuten extra hinter der Paywall in der Folge. Und die haben so ein bisschen auch deine Turnierwahl nach der Turnierwahl gefragt, wie es jetzt weitergeht in der nächsten Zeit, ob du da schon was verraten kannst, die nächsten Wochen und Monaten.
Genau, also jetzt von hier Italien geht es dann nächste Woche nach Polen, dann wären 25er in der Schweiz und dann 3 Wochen in Frankreich. Dann hätte ich, glaube ich, in den ersten...
Bleibst du da in Frankreich 3 Wochen? Oder
fährst
du?
Das weiß ich nicht. Das kommt auch, wie gesagt, ein bisschen aufs Abschneiden drauf an, aber ich glaube nicht, dass ich am Ende alle Turniere gespielt haben werde, weil ich dann, glaube ich, in den ersten 12 Wochen des Jahres schon 11 Turniere habe. Und ich glaube, im letzten Jahr hatte ich mein 12. Turnier vielleicht im Juni gefühlt. Ich habe gestern mal geschaut, ich habe jetzt schon so viele Einzel gespielt, wie im letzten Jahr in den ersten 4,5 Monaten.
Ja, das ist, genau. Das liegt daran, dass du nicht in der ersten Runde verlierst.
Ja, ich bin wirklich nicht drauf gekommen, wie diese Rechnung zustande kommt. Aber jetzt, wo du mir das gesagt hast, werde ich da nochmal nachforschen. Werde ich nochmal Chat fragen. Dann kommen noch irgendwie 15 Doppel dazu. Weiß nicht, wie viele Tage haben wir jetzt? 50 Tage im Jahr und ich habe irgendwie schon über 30 Matches drin. Ja, das Pensum ist, das nagt schon. Da muss ich auf jeden Fall ein Auge drauf haben, weil ich es körperlich hier und da ein bisschen merke. Bin vielleicht auch keine 17 mehr, aber nee, stehe eigentlich gut da, aber ich muss schon ein bisschen drauf achten, dass der Körper auch hält, wenn man viel spielt. Das ist schon wichtig.
Mir ist auch letztens aufgefallen, so aus dem Nichts irgendwann, dass ich auch letztes Jahr deinen Geburtstag einfach mal, du hast auch natürlich kein großes Ding draus gemacht, aber du bist 31 geworden, aber ich habe dir nicht mal gratuliert.
Ist noch kein nationaler Feiertag, also es ist keine Schande, das zu verpassen.
Das lag immer daran, dass wenn ich Geburtstag hatte, dass wir beruflich irgendwie immer kollidiert waren, dass wir gerade zusammen irgendwo bei einem Turnier waren oder so weiter, dass das mehr Thema war. Aber ich habe, als es mir aufgefallen ist, habe ich mir deinen Geburtstag in den Kalender eingetragen.
Damit, ja, das ist cool.
Damit ich dir dieses Jahr zum 22. dann gratulieren kann, gefühlt.
Ja.
Jo. Eine sehr persönliche Folge heute, eine sehr olympialastige Folge heute. Wollen wir noch ein Tennisthema, das nichts mit uns zu tun hat, picken?
Ja, ich würde, du hast ja vorhin gefragt, bevor du von deinem Zahnarztbesuch erzählt hast, ich würde gerne kurz auf das Statement vom Turnierdirektor in Dubai eingehen.
Sehr gerne.
Weil der hat ja mit 16 Withdrawals, 3 Walkovers jetzt hat auch noch darunter die Rybakina noch aufgegeben. Also da kommen noch 4 Retirements hinzu. 7 von potenziellen 8 Lucky Loserinnen. Also es gab 8 Quali-Finals. Davon sind 7 Lucky Loserinnen reingekommen.
Eine sogar aus der ersten Quali-Runde verloren. Steht jetzt
dann aber, weil andere schon abgereist sind. Ja. Das hatte ich nicht gecheckt. Ich habe die durchgezählt und geschaut. Aber dann haben welche sogar, sind sie schon abgereist, die Quali-Finale verloren haben, haben nicht eingesigned an dem Tag. Und dann sind welche, die vielleicht entweder so da geblieben sind, weil sie weitergehen zu einem nächsten Turnier oder doppelspielen, dann halt noch eingesigned. Das ist natürlich sensationell bei so einem großen Turnier, wenn du da erste Runde Quali verlierst, da dann noch als Lucky Loserin nachzurücken. Und du hast es ganz am Anfang der Folge erwähnt gehabt, dass... Du schaust so, als wenn ich was Falsches gesagt hätte.
Nein, ich habe gerade in unserem Dokument die Namen nachgelesen, wer alles abgesagt hat und war, also eigentlich müsste man das mal vorlesen. Das ist ja, also ich habe sowas
dann
noch nie gesehen.
Dann mach das doch bitte, wenn man das müsste.
Nein, wir müssen gar nichts.
Okay.
Aber Sabalenka, Swiatek, Mboko, Muchova, Osaka, Kies, Zeng, Kostyuk, Sakari, Kessler, Boisson, Kokiaretto, Vondrousova, Kutametova, Lys, Pliskova, alle kurz vorm Turnier abgesagt. Walkovers, Krejcikova, Kasatkina, Belcek. Belcek hat letzte Woche Turnier gewonnen, ne?
Ja.
Ja. Und noch 4 Aufgaben bis Stand gestern: Baptiste, Badosa, Rybakina und Ella Seidel auch. Ja. Aber die Kritik,
Feld.
Die du. Ja, das ist brutal. Die Kritik, die du angesprochen hast, dreht sich aber in erster Linie, vom Turnierdirektor richtete sich in erster Linie gegen Frau Swiatek und Frau Sabalenka, weil das natürlich die größten Namen sind, die natürlich dann auch das Turnier pushen.
Ja, und die sollen jetzt Punktabzüge bekommen, also 4-mal mit 0,15 starten im nächsten Mal, wenn sie dann da sind. Es soll natürlich um Weltranglistenpunkte gehen.
War das ein Wink und Zaunfall auf meinen Fehler vor ein paar Wochen mit den leichten Bällen?
Genau. Genau. Die kriegen 6-mal. Wenn die bei Einstand einen Punkt machen, kriegen die den Punkt abgezogen. Ja, nee, also das ist natürlich, also um es kurz zu machen, für mich völliger Quatsch. Ich glaube, ja,
sag doch erstmal, was genau der Typ gesagt hat.
Er hat gesagt, dass er härtere Strafen für späte Absagen vorschlägt und anstatt, ich übersetze es halt frei aus dem Englischen, deswegen
alles gut.
Also anstatt nur monetäre Strafen aufzuerlegen, möchte er auch, dass Punkte abgezogen werden.
Genau, kurzer Hintergrund, das Turnier in Dubai ist mandatory, also Pflicht, ist ein Tausender-Turnier, also vergleichbar mit Masters bei den Herren. Und wir haben das ja auch schon mal bei den Herren erklärt, oder Wolli kann das gleich nochmal erklären, wie es bei den Herren ist, aber auch bei den Damen ist so, wenn du als Top 30 Spielerin bei so einem Mandatory-Turnier nicht auftauchst, ohne vernünftige Erklärung, kriegst du eine Geldstrafe. Macht natürlich in der Größenordnung von Sabalenka und Swiatek gar nichts den Spielerinnen, wenn die jetzt 15.000 oder 20.000 Strafe zahlen müssen, tut denen halt gar nicht weh. Ich weiß auch gar nicht, wie hoch die Strafen sind, um ehrlich zu sein. Aber Weltranglistenpunkte würden natürlich richtig wehtun. Und der Turnierdirektor, man kann ihn natürlich auch verstehen, kurz vor seinem Turnier, es ist nur einmal im Jahr so ein großes Turnier, das wird ein Jahr lang vorbereitet. Die meisten Turnierdirektoren sagen ja, wenn das Finale gespielt ist, geht direkt schon wieder die Vorbereitung zum neuen Turnier los. Das ist sein Baby, er verdient viel Geld damit, er investiert auch viel Geld da rein, er hat Druck von Sponsoren, wahrscheinlich von großen Ölgebern und von irgendwelchen aus den Emiraten, die da viel Macht haben, um das zu rechtfertigen, steht unter enormem Druck. Wenn dann die 2 größten Namen absagen, ist natürlich blöd für ihn. Kann man schon verstehen, aber der Vorschlag, den er gemacht hat, war natürlich nicht sehr realistisch, ne? Also.
Ja, aber was soll er sonst sagen? Also ich verstehe natürlich.
Ich bin angepisst, die können mich am Arsch lecken. Nächstes Jahr sollen sie gar nicht erst anreißen.
Ja, also was soll er sagen in seiner Position? Ich verstehe natürlich die Spielerinnen, die würden, glaube ich, so ein Turnier super gerne spielen. Es gibt da enorm viel Preisgeld, es ist gutes Wetter, geht einfach um einen großen Titel. Und ich glaube, jede, die da rauszieht, hat einen validen Grund. auch wenn das jetzt bei Sabalenka mit Wehwehchen von den Physios so kommuniziert wurde, dass das wohl keine so große Sache gewesen wäre, aber hey, die möchte noch ein paar Grand Slams gewinnen dieses Jahr. Jetzt stehen im nächsten Monat wieder zwei Masters mit der US-Tour Indian Wells und Miami an, was bekannterweise ein sehr, sehr langer und zehrender Trip ist. Und wenn du fast jedes Turnier, was du spielst, ins Finale kommst, ja, das ist einfach eine enorme Belastung. Und ich finde, bei der WTA ist eh noch mal ein bisschen weniger Flexibilität als bei den Männern auf der ATP-Tour, was die Masters-Turniere angeht, weil die können unter bestimmten Bedingungen Masters-Turniere auch streichen. Das geht bei der WTA meines Wissens noch nicht. Und deswegen der Turnierplan für die Top-Spielerinnen ist ja so vorgegeben. Auf der einen Seite super schön, du spielst nur große Turniere, aber es hat schon teilweise so ein bisschen Formel-1-Charakter, weil du reist von A nach B und du weißt, du weißt jetzt schon eigentlich, wo du nächstes Jahr spielst. Was ist los? Was willst du einwerfen?
Ich wollte gerade dich gleich unterstützen. Ich wollte kurz nachgucken, wer alles in diesem neuen Council ist von der WTA, in diesem Turnier-Council, um das Problem anzugehen. Hatte mir hier eine Not gesetzt und bin an mein Handy gegangen und habe eine Nachricht von meiner Mutter gesehen, die schreibt, was macht ihr eigentlich mit der Packung Clusterball?
Das ist geil.
Entschuldigung, aber das ist alles zu viel für mich.
Okay. Er hat sich dann noch mal ein Interessent vielleicht gemeldet.
Grüße gehen raus an meine Mama, die, glaube ich, noch nie in diesen Podcast reingehört hat.
Genau, also ich finde, der Turnierplan ist auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite sehr, sehr fordernd und ich kann natürlich aus meiner Sicht total die Spielerinnen verstehen, weil ich halt auch weiß, wie gerne die so ein Turnier spielen würden und es jetzt keinen Grund gibt, das einfach so aus Lust und Laune abzusagen. Swiatek hat es, glaube ich, mit persönlichen Gründen oder...
Kurzfristige Turnierplanänderung hat sie angegeben. Sabalenka hat eine Verletzung angegeben. Also in Englisch klingt es besser. Short notice, change of irgendwas.
Ja, aber wenn die Statuten so sind, dass sie nur eine Geldstrafe bekommt, dann sollte sie jetzt auch nicht an den Pranger gestellt werden und jetzt auf einmal höher oder anders bestraft werden als andere, nur weil sie eines der Zugpferde ist, die dieses Turnier tragen. Am Ende kann ich beide Seiten verstehen, finde aber eher die WTA in der Pflicht, Regeln zu ändern und den Spielerinnen mehr Flexibilität und Eingeständnisse zu machen, was den Turnieren natürlich jetzt kurzfristig auch nicht weiterhilft, aber Punkte abzuziehen macht für mich gar keinen Sinn, weil das würde nur dazu führen, dass sich Spielerinnen dahinstellen, die nur bei 80% sind, ihre Gesundheit riskieren und dann womöglich auch länger ausfallen und die Spiele auch nicht an Attraktivität gewinnen.
Mhm. Es gibt ja eine neue WTA-Chefin seit 3-4 Monaten, Valerie Camillo. Und die hat in der Berichterstattung rund um dieses Thema versucht, die Deutungshoheit zurückzugewinnen und hat gesagt, sie hat in den ersten 3 Monaten ihrer Amtszeit den Spielerinnen zugehört und vernommen, dass sie nicht zufrieden sind mit dem bestehenden Turnierkalender und hat deswegen jetzt eine neue Arbeitsgruppe gebildet mit Spielern, ihr selbst und völlig überraschend auch Turnierrepräsentanten, die natürlich auch ein Stück von dem Kuchen haben wollen und Deutungshoheit haben wollen. Und dieses Council führt die Nummer 5 der Welt, Jessica Pegula, an und wurde auch die Woche dazu befragt. Wenn ihr dazu mehr lesen wollt, empfehle ich thenationalnews.com von der arabischen Journalistin Reem Abdullahi, die im Tenniszirkel auch sehr bekannt ist. Die hat die Spielerinnen vor Ort interviewt zu der Thematik. Ich hatte mir hier aufgeschrieben, wer von den Spielern in diesem, das nennt sich auf Englisch Tour Architecture Council. Und von den Spielern sind noch dabei Player Class Representatives, heißt das, Viktoria Azarenka, Maria Sakkari, Katie Wollnitz und Anja Freck. Ja, also mit Azarenka und Sakkari natürlich zwei erfahrene, ehemalige, richtige Topspielerinnen auch noch drin.
und 7 Namen von Turnieren. Also die sind in der Überzahl. Schauen wir mal, was dabei rumkommt auf jeden Fall. Aber der Vorschlag, hast du natürlich vollkommen recht, von dem Turnierdirektor, der war bestimmt noch aus der Emotion heraus, ist natürlich, hat so ein bisschen was von Craig Tiley, der Best of Five bei den Frauen gefordert hat, wo wir auch letztens geredet haben. Hast du mir nicht im Vorgespräch gesagt, Craig Tiley ist klar, wo er hinwechselt?
Ja, es soll wohl nächste Woche verkündet werden. Das hat Brad Phillips in seiner Radioshow The First Serve mal gedroppt, dass Craig Tiley kurz vor einem Wechsel von Tennis Australia zur USTA, der amerikanischen Tennisföderation, steht und da wahrscheinlich dann auch maßgeblich die Strippen hinter den US Open ziehen soll. Super interessant, weil der hat natürlich aus den Australian Open, klar mit den Gegebenheiten, das spielerfreundlichste und coolste Grand Slam gemacht und war für mich halt auch, dadurch, dass es in meiner Zeit, wo ich öfters da war, halt auch immer das Gesicht des Turniers war, so ein bisschen, ja, das Gesicht des Turniers einfach so, der dafür stand und den ich damit verbunden habe. Und deswegen sehr, sehr interessant. Vielleicht wird das gar nicht so einen großen Impact haben, wie man jetzt so denkt, aber total cooler Transfer für die USTA, wenn das denn klappt. Und bin gespannt, ob er ein paar Sachen bei den US Open dann vor allen Dingen ja so verändert, dass es ein noch cooleres Event wird und was er aus Australien da irgendwie mitnimmt.
Mhm. Cool, dass du auch das Wort Transfer benutzt hast, weil ich musste die ganze Zeit während deiner Rede dran denken, dass das ja eigentlich, dass die Slams mittlerweile so groß sind, wie so Franchises auch, dass da natürlich auch Konkurrenz herrscht und dass dann die Turnierdirektoren nicht abgeworben ist das falsche Wort, aber dass es da durchaus Wechsel gibt, wie im Sport, und dass Leute, die mutmaßlich gute Arbeit leisten, dann zu anderen Slams wechseln, nach so langen Jahren bei einem Slam, ist sehr, sehr interessant. Also werden wir auf jeden Fall dieses Jahr noch einen One-Point-Slam dann auch in den USA sehen, ne? Oder irgendein anderes, hoffentlich nur nicht wieder keine,
wollte ich da sagen. Die Dating-Show wird abgeschafft.
Ja.
Aber ich glaube, das macht er nicht. Das delegiert er ab.
Ja.
Kann ja auch nicht alles machen.
Aber sehr interessant auf jeden Fall. Ich hatte übrigens doch, ich habe hier einen Tennissender hier auf dem Hotel aus Italien, die zeigen, es gibt einen reinen Tennissender, die zeigen 24/7, habe ich ab und zu mal für 10 Minuten geguckt. Ich habe gestern zum Beispiel auch ein bisschen Alcaraz gegen Rinderknecht geguckt, aber generell habe ich ganz wenig geschaut, aber was ich für euch gemacht habe vor ein paar Tagen, als klar war, dass wir eine Folge aufnehmen wollen, habe ich mal Sergej Bubka Junior kontaktiert, den Mitmanager von Alexander Zverev, und um Auskunft gebeten, entweder on the record oder off the record, über die körperliche Situation von Alexander Zverev, weil er hatte ja Rotterdam abgesagt mit Begründung, dass er sich um seinen Fuß kümmern muss, um den Fuß, der 2022 so schwer verletzt wurde bei den French Open. Trommelwirbel. Ich habe keine Antwort bekommen. aber er ist seit Montag in Acapulco. Das war wohl dann die Antwort. Und trainiert und wird auch ganz normal in Acapulco, wo er seit Jahren antritt, aufschlagen wollen, bei einem der langsamsten ATP-Hardcore-Turniere der Welt, wo man nicht so wirklich durchkommt mit seinen Schlägen. Also hoffentlich ist er in einer guten körperlichen Verfassung, weil das wird ja allein schon von den Bedingungen her tough. Und letztes Jahr auch diese Diskussion um die Spielzeit und um die späten Ansetzungen, weil die Spiele alle so lang gedauert haben, ne?
Ja.
Ja. Genau. Okay. 1,5 Stunden, Wolli, du entscheidest, ob wir einen Cut machen oder noch ein Thema machen.
Ich wollte nur noch eine Sache einwerfen für alle, die es interessiert. Gestern zufällig bei YouTube gesehen, Kaspar Rüth hat auf seinem sehr inaktiven Kanal ein Video hochgeladen, das geht so eine halbe Stunde, wo er einen Tag in der Vorbereitung zeigt.
Geil.
Für alle, die das interessiert, die begleiten ihn zu Hause. Dann geht's ins Trainingszentrum für die erste Tenniseinheit, wo er, so wie ich das gesehen habe, einen eigenen Raum hat, wo Laufband, Fahrrad, TV, Massagebank sein Spind ist, wo er sich quasi abgeschottet in diesem Zentrum aufhalten kann und vorbereiten kann. Dann hat er da trainiert. Dann, ich will nicht alles vorwegnehmen. Super coole Einblicke. Ich hätte jetzt fast die ganze Serie kurz mal
du hättest fast einen 30-Minuten-Monolog über Schwabbelblick gehalten, so wie ich heute.
Kasper Rüth, A Day in My Life, mit Untertiteln, glaube ich. Super easy zu verstehen. Genau, für alle, die da mal reinschauen wollen, ist nochmal ein kleiner Tipp von mir.
Sehr gut. Beenden wir die Folge?
Ja.
Wir beenden
machen
die
einen
Folge.
Deckel drauf.
Der Leistungssportler muss morgen Einzel und Doppel spielen oder nur Einzel?
Nee, Einzel und Doppel ab jetzt, ja.
Ab jetzt jeden Tag, ne?
Genau. Ey, stimmt, 39, schon, erste Runde.
Wir haben schon Mittwoch, ne? Nee, genau. Wir haben Dienstag.
Mittwoch.
Nee, wir haben Mittwoch. Boah, ich bin komplett... für mich ist heute Tag 17, deswegen, wenn man nicht mehr die Werktage weiß, dann ist alles gesagt. Ja, dann dir auf jeden Fall viel Erfolg. Wolli, wir haben gar nicht vorher beschlossen, was wir jetzt gleich im Extra-Teil noch machen. Ich sag jetzt einfach mal, vielleicht reden wir, ja komm, lass es doch mal machen, lass uns das moderne Thema angehen. Einmal kurz über den offenen homosexuellen Tennisspieler sprechen, der ATP-Turnier gespielt hat, Hauptfeld, gegen Yannick Hanfmann. Da haben wir ein paar Infos zu. Das gibt's gleich im Extra-Teil bei patreon.com/advantagepodcast für alle Supporter. Vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank an alle HörerInnen und danke, dass ihr heute mir bei diesen intensiven Themen zugehört habt und hoffentlich auch was davon mitbekommen habt. Für mich ist es jetzt einfach gerade natürlich sehr, sehr wichtig hier vor Ort und sehr, sehr befangen bei den Themen auch. Und für all die, die heute zum ersten Mal zugehört haben, wir haben normalerweise einen größeren Tennisschwerpunkt. Und das letzte Wort gehört wie immer dir.
Jo, alles klar. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.